Hi und willkommen zum Lucky Mover Podcast. Ich bin Elke, Personal Trainerin und Ernährungsberaterin. Mein Podcast ist für dich, wenn du dich endlich in deinem Körper wohlfühlen willst. Wenn du dich mehr bewegen und gesünder ernähren möchtest, ohne dein ganzes Leben auf den Kopf zu stellen und am Ende vielleicht noch dran kaputt zu gehen. Ich helfe dir, deine Balance zu finden zwischen Training, Alltag, Genuss und Disziplin, weil es um mehr geht als bloß darum, wie du aussiehst. Ich erzähle dir hier kein Blödsinn, nur was dich in der Praxis und in der Wissenschaft bewährt hat, werde ich dir hier so aufbereiten, dass es dir hilft, dich weiterzuentwickeln. Und manchmal wirst du wahrscheinlich auch ein bisschen mit mir oder über mich schmunzeln, weil darum geht's, mit Freude ans Ziel kommen. Dafür stehe ich mit Lucky Mover und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Hello, meine wundervolle Lucky Mover Crew, wie schön, dass du mir heute wieder zuhören möchtest. Ich muss jetzt mal kurz einen Disclaimer erstmal loswerden, sagt man das so? Da draußen reißen sie gerade ein Haus neben uns ab und da ist es ein bisschen laut. Also, wenn ihr da irgendwas hört, dann schuldi, aber kann ich jetzt halt auch nichts machen. Heute ist Podcast Recording Day und das ist mir wichtig, dass ihr jede Woche einen Podcast von mir bekommt. Und deswegen müssen wir jetzt halt damit leben. Es wird heute mal wieder ums Abnehmen gehen und zwar ein bisschen mehr über die Zusammenhänge. Mir ist es einfach wichtig, dass ihr so viel wie möglich versteht, weil dann lasst ihr euch nicht so viel Quatsch aufbinden. Und vor allem, ja, ich finde, wenn man Dinge versteht, macht es das Leben leichter. Und deswegen schauen wir uns heute mal die Gründe an, warum Diäten scheitern und was erfolgreiche Diäten von weniger erfolgreichen unterscheiden und was da so alles zusammenkommt. Ich sag's gleich, wahrscheinlich wird das in einer Folge nicht abzuhandeln sein. Ich fange jetzt heute mal an. Ich möchte, ich möchte euch Zusammenhänge erklären. Das sind natürlich auch viele Dinge, die ich schon in anderen Folgen gesagt habe, aber es schadet nicht, die Sachen ein zweites oder drittes Mal und vielleicht in anderen Worten zu hören. Und ja, also auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und wir legen einfach los. Das Ziel soll sein, dass ihr am Ende dieser Folge analysieren könnt, was schiefläuft, wenn eure Diät nicht funktioniert oder wenn ihr feststeckt und dann natürlich auch dagegen steuern könnt, sodass eure Diät funktioniert und vor allem auch, dass ihr versteht, welche Anpassungen im Verlauf eurer Diät mit euch vorgehen und ihr könnt die unterschiedlichen Komponenten besser einschätzen, die für eine erfolgreiche Diät und vor allem auch für das Halten des Gewichts am Ende entscheidend sind. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Wir fangen einmal damit an, so ganz kurz, woher kommt denn eigentlich das Wort Diät? Das finde ich nämlich auch eine ganz schöne Sache, wenn man sich das mal klar macht. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Lebensweise. Ja? Und wir, vor allem im Deutschen, verwenden ja wirklich das Wort Diät für eine restriktive, also für eine einschränkende Art, sich zu ernähren. Und vor allem ist es in der Regel auch nur für eine bestimmte Dauer. Ja? Also wenn wir sagen Diät, dann meinen wir, dass wir uns über eine bestimmte Zeit in der Ernährung einschränken. Und tatsächlich bedeutet aber Diät Lebensweise, das sollen wir uns vielleicht mal so genauer durch den Kopf gehen lassen. Denn ihr wisst ja auch, dass wenn wir wirklich abnehmen und das nur einmal machen wollen und nicht alle paar Jahre wieder, dass wir dann wirklich langfristige Veränderungen anstreben sollten. Jetzt kommen wir mal zum nächsten Punkt. Warum ist denn diese Folge so notwendig? Warum wollen wir überhaupt darüber nachdenken, warum Diäten scheitern? Das ist relevant, weil nur ungefähr 20% der Menschen, die eine Diät machen, schaffen es innerhalb der auf die Diät folgenden 5 Jahre ihr Gewicht auch zu halten. Das heißt, 2 von 10 schaffen das. Die anderen 8 nehmen nach ihrer Diät wieder zu. Mindestens ihr Ursprungsgewicht oder sogar mehr. Also unsere berühmte Jojo-Diät-Problematik. Und wenn du jetzt aber sagst, ich möchte ganz gerne zu den 2 gehören und nicht zu den anderen 8, was musst du denn dann machen? Was kannst du tun? Was unterscheidet dich von diesen anderen 80%? Laut verschiedenen Studien hat man eben versucht herauszufinden, was unterscheidet denn diese 20% von denen, die es nicht schaffen, was machen die anders? Und da drin möchte ich jetzt mal kurz einsteigen. Und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe dieselbe Problematik wie öfter. Es ist Englisch und es klingt im Deutschen einfach scheiße. Also wenn ich jetzt hier so ein bisschen rumstamme, es liegt daran, dass ich jetzt hier on the fly übersetze. Erfolgreiche Abnehmer vermeiden Schwarz-Weiß-Denken. Sie vermeiden zu essen, um ihre Stimmung zu regulieren. Sie haben ein positiveres Body-Image, also eine positivere Einstellung zu ihrem Körper. Und sie haben seltener Phasen von hemmungslosem Essen, also nennen wir es Stressanfälle. Und das ist jetzt mal wieder ein Punkt, der mir persönlich ganz arg wichtig ist, dass ihr da wirklich, dass ihr euch den merkt. Und zwar, sie erkennen die Kosten-Nutzen-Vorteil, sage ich mal, ihrer Lebensweise. Also sie sehen den Sinn in dem, was sie tun, in der Art und Weise, wie sie sich ernähren. Sie haben verstanden, dass die Vorteile, die sie dadurch haben, den Verzicht, oder da haben wir einfach die Kosten, die Nachteile, wert sind. Das ist wirklich einfach das Allerwichtigste. Wenn du Opfer bringst, und in einer Diät bringen wir Opfer, wir tun Dinge, auf die wir keinen Bock haben, wir ziehen uns abends, wenn es draußen draußen nass und eklig ist, ziehen wir uns eine Jacke und Schuhe an und gehen noch mal eine Runde spazieren, weil wir aktiv sein wollen. Wir machen Sport, wenn wir eigentlich lieber keinen Bock hätten. Und wir verzichten halt mal auf ungesundes Essen, auf fettiges Essen, auf zu viel Kuchen, Schokolade und so weiter, für unser großes Ziel abzunehmen. Und wenn wir das alles tun aus einer positiven Grundeinstellung raus, aus der wirklichen Überzeugung, dass es etwas Gutes für uns ist, dann fällt es uns sehr viel leichter, diese Entscheidungen zu treffen. Genau, das waren diese 5 Punkte. Und dann hat man praktisch nochmal ein bisschen genauer auch reingeschaut, was denn so die Verhaltensweisen von erfolgreichen, also von diesen erfolgreichen 20% sind, was die so gemeinsam haben, weswegen sie es schaffen, ihr Gewicht zu halten. Das sind folgende. Erfolgreiche Diäter sind körperlich aktiv, machen Krafttraining, haben eine geringe Variabilität im Essen. Sie haben weniger Takeaways, also sie bestellen sich seltener Essen beim Lieferdienst. Sie sind über die gesamte Woche gleichbleibend konsequent und sie wiegen sich regelmäßig und sie essen Lebensmittel mit hohem Volumen. Ich erkläre da jetzt nochmal ein paar Sachen ein bisschen genauer, weil ich glaube, dass vielleicht ein paar Fragezeichen aufgeploppt sind. Erstmal, also körperlich aktiv, Krafttraining ist nichts, wo man groß drauf eingehen muss, ist klar. Dann habe ich ja noch gesagt, dass wir von einer geringeren Lebensmittelvielfalt sprechen. Das macht das Ganze einfacher, ja, weil du weniger Entscheidungen treffen musst. Ja? Wenn du jetzt jeden Morgen irgendwie das gleiche Frühstück isst und du weißt ungefähr, was da drin ist und so, dann neigst du auch nicht so dazu, dich zu überessen. Das macht es einfacher. Auch deswegen gibt es ja auch Meal Prep und so Sachen. Ja? Du bereitest dir dein Essen vor. Ich stell's dir auch einfach mal so vor, ja, wenn du jetzt immer die Wahl hättest zwischen, oh, ich kann das essen und ich kann das essen und kann das essen, ja, wie bei einem Buffet. Da isst du dann einfach ein bisschen mehr. Und wenn es aber einfach relativ klar ist, okay, das ist jetzt deine Portion und die ist umso groß, und du isst das einfach, dann ist es oft leichter. Das ist jetzt aber nicht unbedingt hundertprozentig gesund. Ich sage jetzt nicht, dass es wahnsinnig ungesund ist, aber eine höhere Abwechslung, eine größere Abwechslung in deiner Ernährung, vor allem was pflanzliche Elemente anbelangt, ist sehr, sehr gut für unseren Darm, für unser Mikrobiom, wovon wir ja wissen oder in letzter Zeit auch immer, immer mehr rauskommt, wie wichtig das ist. Also das ist ja in der Forschung gerade wirklich so ein Thema, wo ganz viele sich drauf stürzen, als unser Mikrobiom. Und was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass eine Lebensmittelvielfalt, vor allem viele verschiedene pflanzliche Lebensmittel, da förderlich sind. Das möchte ich einfach dazu gesagt haben. Also ja, eine eingeschränkte Auswahl und wenn du immer das Gleiche isst, das hilft dir beim Abnehmen oder kann dir sehr gut beim Abnehmen helfen. Aber es ist nicht unbedingt nur jetzt 100% uneingeschränkt zu empfehlen. Aber wir wissen ja, das gilt für alles. Ja? Ihr müsst immer auch bei allem, was ich hier sage, immer eure individuelle Situation bedenken. Ich versuche euch nur so viel Wissen und Einblicke wie möglich mitzugeben. Aber ihr seid immer noch eigenständig denkende Wesen, nicht wahr? genau, und die über die Woche einfach gleichbleibend konsequent zu sein, das sollte klar sein, das ist aber halt wirklich einfach dieses ganz, ganz wichtige Thema. Nicht irgendwie nur von Montag bis Freitag denken und dann am Wochenende, go for it, jetzt ist alles anders. Es ist überhaupt gar kein Problem, dir an einem Wochenende wirklich alles wieder drauf zu futtern, was du dir von Montag bis Freitag hart abgespart hast. Wenn du, da sind wir eben auch wieder bei Routinen, ja. Wenn du eine gewisse Routine hast und die gleichbleibend konsistent aufrechterhältst, ist es für dich sehr, sehr viel leichter, als wenn du immer wieder aus dieser Routine rausgerissen wirst und dann wieder reinfinden musst. Und deswegen ist das auch ein Faktor, der dazu beiträgt, dass du erfolgreich dein Gewicht hältst. Und dann habe ich ja noch den Punkt aufgezählt, dass diese Menschen sich regelmäßig wiegen. Und das ist auch ein Punkt, das kann sehr, sehr gut helfen, aber das ist auf gar keinen Fall ein Muss. Es gibt ja auch Leute, die sich von der Waage wahnsinnig stressen und da kannst du auch so viel sagen, wie du willst. Wenn die morgens da draufstehen und das Gewicht geht in die falsche Richtung, kriegen die einen Nervenzusammenbruch. Oder auch Menschen mit Essstörungen oder die wirklich einfach... besessen sind von ihrem Körper und Bodychecking, also alle paar Minuten in den Spiegel gucken müssen und an sich runter gucken müssen und gucken, wie sehe ich aus und solche Sachen. Da wäre das nicht ganz so förderlich zu sagen, ja, wir wiegen uns täglich. Also auch hier nochmal einfach der kleine Disclaimer. Wir sind alle unterschiedlich. Das ist einfach nur das, was in Studien rausgekommen ist, was so der gemeinsame Nenner ist von Menschen, die erfolgreich eine Diät machen. Und deswegen, da sehen wir jetzt halt auch wieder, dass Abnehmen und Gesundheit nicht zwangsläufig immer Hand in Hand gehen müssen. Also es ist einfach auch gerade in unserer Gesellschaft immer wieder wichtig, euch das klar zu machen. Also ein gewisses Körperideal, wo es wirklich ja, einen ganz geringen Körperfettanteil geht und die Verhaltensweisen, die dazu führen, dass man so aussieht, mögen nicht immer gesund sein. Also deine Gesundheit ist schon ein bisschen mehr als einfach nur ein Körperfettanteil. Und nur was theoretisch dazu führt, dass du erfolgreich abnimmst, wenn du merkst, dass das was ist, was dir nicht gut tut, was dich stresst, ja, was dir mentalen Druck macht, dann finde einen anderen Weg. Das ist nur das, was ich damit sagen wollte. Und dann habe ich für euch eine interessante Studie rausgekramt. Und zwar, die meisten von uns kennen wahrscheinlich diesen Effekt, dass wenn wir anfangen, eine Diät zu machen, dass wir da eigentlich total gut abnehmen und dann irgendwann stagniert es. Und dann kommt ja immer das Schreckgespenst von dem eingeschlafenen Stoffwechsel hoch. Und diese Angst möchte ich euch jetzt eben auch in dieser Folge nochmal ganz, ganz deutlich nehmen. Also ich habe ja schon mehrere Folgen gemacht, wo ich gewisse Zusammenhänge erklärt habe, die dazu führen, dass du im Verlauf einer Diät einfach ein geringeres Kaloriendefizit hast, als du zu Beginn hattest. Und da gab es eben auch eine interessante Studie dazu. Die lief über 12 Monate und da wurden die Probanden zwischendrin befragt, wie viel sie denn glauben, zu sich genommen zu haben. Und dann wurde getestet, wie viel es tatsächlich war. Und das Interessante an dieser Studie war, dass rauskam, dass die Probanden zu Beginn der Studie alle ihr Kaloriendefizit unterschätzt haben. Das heißt, sie haben praktisch gedacht, sie würden mehr essen, als sie tatsächlich gegessen haben. Aber im Verlauf der Diät ging das extrem nach unten, bis hin zu nach 12 Monaten war praktisch das Defizit, von dem sie gedacht haben, dass sie es haben, im Vergleich zur Realität fast null. Also das heißt, wir sprechen jetzt einfach mal in Zahlen, das sind jetzt nicht die Zahlen der Studie, aber halt einfach, um nicht hier so kryptisch zu sein. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, zu Beginn der Studie haben die Probanden gedacht, sie hätten ein Defizit von 400 Kalorien, in Wirklichkeit waren es aber 600 pro Tag. Und nach 6 Monaten haben sie immer noch gedacht, sie hätten ein Defizit von 400 Kalorien. Tatsächlich waren es aber nur noch, also vielleicht waren es dann einfach 400. Ja, sie haben gedacht 400 und es waren wirklich 400. Und am Ende haben sie immer noch gedacht, sie hätten ein Defizit von 400, hatten aber so gut wie keins mehr. Vielleicht hatten sie noch ein Defizit von 100 Kalorien pro Tag. Und das ist wirklich einfach sehr, sehr interessant. Also in dieser Studie wurde tatsächlich nur das untersucht. Da wurde dann praktisch nicht noch näher untersucht, woher jetzt diese Diskrepanz kam, also warum die Realität und das, was die Leute dachten, sich so unterschieden hat. Es wurden verschiedene Vermutungen angestellt, aber es wurde halt nicht genau untersucht. Aber was wir halt eben interessant finden, ist eben genau diese Entwicklung, dass die Leute zu Beginn sogar ihr Defizit unterschätzt haben und gegen Ende hin hatten sie aber fast kein Defizit mehr, dachten aber, sie hätten eins. Und das ist ja das, was relevant ist. Das ist ja genau das, der Knackpunkt. Wenn du verzweifelt bist und sagst, Mann, ich mag so viel, ich dränge mich so an, warum nehme ich nicht ab? Du glaubst, also einfach so wie du dich Also du schränkst dich ein, du fühlst dich eingeschränkt, fühlst dich, als wärst du auf Diät und in Wirklichkeit bist du es gar nicht. In Wirklichkeit hast du kein Kaloriendefizit und deswegen nimmst du nicht ab. Und das ist doch furchtbar. Du hast das Gefühl, du machst alles richtig. Und du fühlst dich ja, du fühlst dich ja hilflos. Und dann ist es ja auch ganz klar, dass solche bewusst falschen Botschaften, die an euch rausgetragen werden, mit deinem Stoffwechsel ist eingeschlafen. Du isst zu wenig. Und du brauchst jetzt, du musst deine Hormone einstellen oder du musst einen Bluttest machen und darfst nur bestimmte Lebensmittel essen, die wir dir sagen, weil wir irgendwie den ganz krassen Shit rausgefunden haben. Das ist ganz klar, dass wenn du in so einer Situation bist, dass du auf solche Botschaften ansprichst, weil das trifft ja genau deinen Nerv. Du bist hilflos, du hast das Gefühl, ich habe es nicht in der Hand, da muss irgendwas anderes sein. Und dann kommt jemand und sagt, ja, genau, du machst alles richtig, aber dein Körper macht einen Scheiß und du musst mir jetzt 20.000 Euro geben und ich repariere das oder was weiß ich. Fakt ist aber immer, wenn du nicht abnimmst, bist du nicht in einem Kaloriendefizit. Das ist einfach die Wahrheit. Es führt kein Weg da dran vorbei. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist ja auch wirklich, tu mir den Gefallen und denk da einfach mal drüber nach. Also hinterfrage auch so eine Theorie, wenn dir einer verzapft. Du nimmst nicht ab, weil du im Hungermodus bist, weil dein Stoffwechsel kaputt ist. Dein Körper lagert Fett ein, weil du zu wenig isst. Das ist nicht möglich. Das beleidigt doch deinen Verstand als wirklich denkender Mensch, der zumindest irgendwie die ersten paar Jahre in der Schule nicht geschlafen hat. Ja. Dir zu erzählen, dass das Auto schneller fährt, als es soll, weil es zu wenig Benzin kriegt. What? Nein, das geht einfach nicht. Die Maschine, ja, dein Körper, braucht Energie und der kann die nicht irgendwo herzaubern. Um Fett einzulagern, braucht er Energie. Und wenn er zu wenig bekommt, dann kann er kein Fett einlagern. Das ist einfach so. Also, wenn du nicht abnimmst, hast du kein Kaloriendefizit. Und warum du kein Kaloriendefizit hast, das ist nicht so einfach zu durchdringen, vor allem für jemanden wie dich, der dieses tiefe Wissen nicht hat und der in seiner eigenen Situation steckt. Deswegen ist es so gut, auch einfach mal eine Sicht von außen zu haben. Jemanden, der die Ruhe hat, der nicht in deinem Körper steckt, der das Ganze wirklich neutral betrachten kann und eben auch das Wissen hat, das du brauchst und die ganzen Zusammenhänge kennt. Und ich versuche dir jetzt hier das nochmal so ein bisschen mitzugeben. Ein ganz simpler Grund, warum es sein kann, dass du nicht in einem Kaloriendefizit bist, obwohl du es glaubst zu sein, kann sein, dass du einfach mehr isst als am Anfang der Diät. Ja, okay. Ich habe gerade selber beim Reden gemerkt, ist ja logisch, dass du mehr isst. Okay, lass mich erklären. Stell dir mal vor, du isst jetzt irgendwie jeden Morgen ein Müsli. Und am Anfang deiner Diät bist du total genau. Du trackst Kalorien, du wiegst es ab, ja, du nimmst deine Schüssel, stellst sie auf die Waage, schüttest dein Müsli rein, packst die Milch drauf und so weiter, wiegst das ganz exakt ab, trägst es in deine App ein und isst es. Und dann irgendwann, du isst halt immer dieses Müsli, ja, schneidest dir noch einen Apfel rein, wiegst den ganz genau ab. Und dann irgendwann fängst du halt an und denkst so, ja, jetzt ist es doch immer das Gleiche und du trackst immer das ungefähr. Da schüttest du dann halt mal ein paar Haferflocken mehr oder weniger rein. Oder eben auch der Apfel ist mal größer und mal kleiner. Und genauso geht das mit allen anderen Dingen, die du isst. Jetzt nimm dir einfach mal irgendwie eine Scheibe Brot und schmier dir da Marmelade und Butter drauf. Da kannst du halt, ohne dass du den Unterschied optisch wahrnimmst und ohne dass du es im Geschmack wahrnimmst, so einen großen Unterschied von mehreren hundert Kalorien dir aufs Brot schmieren. Oder du schüttest Öl zum Anbraten in die Pfanne. Am Anfang hast du alles ganz genau abgewogen und dann machst halt mal einen Schucker. Heute machst du einen Schucker für 150 Kalorien, morgen machst du einen Schucker Öl für 300 Kalorien. Den Unterschied merkst du nicht. Und das kann eben ein Grund sein, warum du glaubst, dass du in einem Defizit bist, du bist es aber nicht. Und wenn wir das jetzt wieder auf diese Studie von vorhin zurückführen, wie könnten wir praktisch diese Ergebnisse der Studie im Hinblick auf diese Geschichte interpretieren? Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Müsli. Zu Beginn einer Diät bist du sehr motiviert, du investierst da sehr viel Zeit und Energie und wiegst alles ganz genau ab, trackst alles ganz genau. Und dann im weiteren Verlauf der Diät verlierst du da halt einfach so ein bisschen Interesse dran. Ich meine, dein Leben geht ja auch weiter. Es gibt ja auch andere Dinge, die in deinem Kopf und in deinem Leben und in deinen Gedanken Platz haben sollten, als nur diese Diät. Und du fängst da einfach an, ein bisschen zu schludern. Es muss nichts Schlimmes sein, weil wie gesagt, dein Leben sollte ja nicht einfach nur aus den Gedanken ums Essen bestehen. Aber das kann eben eine Erklärung sein. Am Anfang bist du ganz genau, ganz akribisch und dann irgendwann, dann trackst du halt auch zwischendrin mal nicht das Stückchen Schokolade, das du snackst, weil du jetzt einfach keine Lust hast, das abzuwiegen oder du hast keine Lust, das abzuwiegen und trägst es nur so grob in deine App ein. Oder wenn du für die ganze Familie kochst, hast du am Anfang vielleicht alles abgewogen und dann sogar auf deinen Teller die Portionen, die du dir genommen hast, gewogen und jetzt kochst halt immer das Gleiche und teilst dann irgendwie durch die Portionen grob eyeballing. Da schleichen sich halt einfach Ungenauigkeiten ein. Und wenn du praktisch im Laufe deiner Diät feststellst, dass es nicht mehr so ist, dass der Gewichtsverlust nicht mehr der ist, wie du es eigentlich gerne hättest, dann lohnt es sich, sowas mal nochmal anzugucken. Ne? Sollte ich vielleicht einfach nochmal zwischendrin eine Phase machen, wo ich mal wieder ganz genau gucke, was esse ich denn eigentlich? Das ist einer der Punkte, den wir beachten sollten, wenn wir uns die Frage stellen, warum nehmen wir nicht mehr ab? Und es gibt natürlich noch sehr viele andere. Und ich habe aber ja schon gesagt, dass das wahrscheinlich eine mehrteilige Folge wird. Deswegen möchte ich jetzt heute hier damit aufhören. Also ihr habt jetzt mal eine Einführung gekriegt, was denn eigentlich die erfolgreichen 20% von den anderen 80% unterscheidet. Und ihr wollt natürlich die erfolgreichen 20% sein. Und deswegen schaut euch einfach an, seid ihr wirklich in einem Kaloriendefizit oder glaubt ihr es nur, beziehungsweise lass es mich anders ausdrücken. Wenn du nicht abnimmst, bist du definitiv nicht in einem Kaloriendefizit und du solltest dir dann anfangen, die Frage zu stellen, warum? Frage 1 könnte sein, esse ich denn einfach mehr, als ich glaube, dass ich esse? Und nun möchte ich dir bei allem, was du heute noch vorhast, ganz, ganz viel Freude wünschen. Und ich hätte ganz, ganz viel Freude, wenn du den Podcast positiv bewertest und wenn du eine Freundin hast, wo du denkst, so, hey, die könnte davon auch profitieren, dann empfiehl den Podcast gerne weiter. Das fände ich ganz toll. Ja, und dann bis bald, dein Coach Elke.